Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Alice Schwarzer und Sarah Wagenknecht haben öffentlich dazu aufgerufen, Waffenlieferungen an die Ukraine einzustellen und eine Verhandlungslösung mit Russland anzustreben. Inzwischen haben sich viele, auf den ersten Blick ganz unterschiedliche Prominente, diesem Aufruf angeschlossen. Nur ein paar Beispiele hier. Der Foodwatch-Gründer Thilo Bode, Peter Gauweiler von der CSU, Martin Sonneborn von Die Partei, Günther Verheugen von der SPD, Antje Vollmer von den Grünen, aber auch Tino Chrupalla, der Bundessprecher der AfD. Auch unter den Unterzeichnern aus Kultur und Wissenschaft finden sich scheinbar völlig gegensätzliche Persönlichkeiten. Wir fragen deshalb Oliver Nachtwey, Professor für Sozialstrukturanalyse an der Universität Basel, wie das alles zusammenpasst. Schönen guten Morgen, Herr Nachtwey.
Guten Morgen, Herr Kassel.
Wir haben es vorhin auch im Originalton gehört. Alice Schwarzer hat bei diesem Aufruf im Video dazu gesagt, viele werden sich wundern, dass ich hier zusammen mit Sarah Wagenknecht vor der Kamera stehe. Hat Sie das gewundert?
Ja, zunächst schon. Auf den zweiten Blick wundert einen heutzutage sowieso nicht mehr so viel. Aber auch diese Koalition dann nicht mehr. Denn wenn man ein bisschen weiter schaut und nicht nur auf die aktuellen Positionen zum Ukraine-Krieg und die Friedensforderungen blickt, dann sieht man, dass sehr viele der Unterzeichnerinnen noch andere Positionen, nicht immer, aber häufig gemeinsam haben. Zum Beispiel sind viele der Unterzeichnerinnen dann auch sehr kritisch gegenüber Gender-Positionen, äußern sich häufig gegenüber den sogenannten Woken. Alice Schwarzer hat sich ja sehr stark dafür eingesetzt, die Rechte von Transpersonen nicht weiter auszuweiten. Sarah Wagenknecht hat ja bekannterweise in ihrem Bestseller über die skurrilen Minderheiten, damit sind auch Transpersonen gemeint, gelästert. Also ich sehe hinter diesem Aufruf nicht nur etwas Politisches, sondern eben auch eine Verschiebung im politischen Feld, wo sich Personen anhand neuer politischer Vektoren zusammensetzen, die eigentlich nicht zusammengehören oder wo das so ein bisschen unwahrscheinlich wäre. Und das finde ich interessant daran.
Ist es das, was Sie in Ihrem letzten Buch gemeint haben, gekränkte Freiheit, Aspekte des libertären Autoritarismus? Da analysieren Sie ja ein neues politisches Lager, das sich schon im Zuge der Corona-Proteste spätestens gebildet hat und das so, ja, so habe ich das verstanden, auch so eine Art Gegenpol zu dem, was die Angehörigen dieses Lagers, ich nenne es mal so, als linken Mainstream oder vielleicht sogar woken Mainstream bezeichnen würden. Ist es das, was wir hier auch in dieser unterzeichnenden Liste antreffen?
Ja und nein. Also was wir im Buch analysiert haben, war tatsächlich ein Drift bei einigen Intellektuellen. Wir haben die sogenannte gefallene Intellektuelle gesehen, also Menschen, die in der Öffentlichkeit immer sich selbst zur progressiven Seite gezählt haben und da auch sehr lautstark waren und jetzt aber sich dann doch nochmal anders positionieren und im Grunde sich als Renegat positionieren, als Personen, die nichts mehr mit ihrer Vergangenheit so stark zu tun haben, wenn sie sich dann gerade zum Beispiel jemanden wie Sarah Wagenknecht ansehen, die sehr darum bemüht ist, auch in ihrem Aufruf, auch bei der Erstunterstützerinnenliste, möglichst keine andere prominente linke Position aus der eigenen Partei da drin zu haben. Also wenn ich das richtig gesehen habe, ist niemand aus dem linken Parteivorstand dabei. Dann inszeniert sich genau Wagenknecht gerade aus dieser Distanz. Das gesagt, haben wir eben viele dieser Renegaten-Personen da drin. Ich meine, ihr Mann Oskar Lafontaine ist ja schon zweimal Renegat, einmal aus der SPD ausgetreten, einmal aus der Linken ausgetreten. Muss man aber vorsichtig sein, auch wenn ich jetzt ein Buch mit diesem Titel geschrieben habe, mit Caroline Amlinger vor allen Dingen zusammen, über den libertären Autoritarismus. Das sind jetzt nicht alles libertäre Autoritäre und man muss auch ein bisschen vorsichtig sein, die eigenen Etiketten auf alles drauf zu kleben, was man als neues Phänomen erkennt. Das hat manchmal dieses Element, gerade wenn es um die Frage von Flüchtlingen geht oder um die Frage der Abwehr von neuen gerechten Gendernormen geht. Aber das sind deshalb häufig gar keine Libertären, die wir hier zumindest in dieser Liste sehen.
Ich habe jetzt aber einen Eindruck, ich finde, die Bewertung funktioniert wie so oft besser auch durchs Ausschlussprinzip. Es scheint um alles Mögliche zu gehen bei diesem Aufruf, aber um die Ukraine eigentlich kaum, oder?
Ja, die Ukraine ist in den Wortmeldungen von Sarah Wagenknecht leider häufig genau das, was ich schon zu Zeiten des Kalten Krieges war eigentlich die Nebenfrage. Gerade auch bei den Wortmeldungen zu Anfang des Ukraine-Kriegs, da hat ja Frau Wagenknecht immer noch gesagt, Putin ist eigentlich der Ort der Vernunft und der reagiert immer nur auf den Druck der NATO und der würde die gar nicht überfallen wollen. Ein bisschen historisches Gedächtnis ist da immer ganz interessant, wenn man sich Frau Wagenknecht anschaut. Aber im Grunde spielt sie immer das gleiche Lied, nur mit wechselnder Melodie und manchmal abgewandelten Text, nämlich Verständnis für Putin. Und dem muss man sich annehmen, mit dem sollte man irgendwie klarkommen.
Ich muss ja jetzt ganz, das, ja?
Ja, also, aber das ist ein bisschen, Entschuldigung, ja.
Ich wollte jetzt noch auf einen Aspekt kommen, nämlich, wir müssen beide ganz vorsichtig sein, damit man uns keine Altersdiskriminierung vorwirft. Aber was mir aufgefallen ist in dieser Liste, ich glaube, es sind sehr wenige Leute unter 60 überhaupt dabei. Unter 50 habe ich spontan niemanden gefunden. Also die Menschen, die da inzwischen unterzeichnet haben bei diesem Aufruf. Ist das ein Phänomen, zum Teil zusammen mit dem, was Sie schon beschrieben haben, zum Teil nicht, wo irgendwie junge Menschen grundsätzlich draußen sind?
Ja, also Christian Baron, der Drittunterzeichner, ein wirklich großartiger Schriftsteller, der ist noch unter 50, der ist sogar vielleicht noch unter 40. Sonst war mir auch niemand bekannt, aber ich glaube, die Frage des Alters ist nicht nur eine Frage der Altersradikalität, die da reinspielt, sondern dass sehr viele Personen, die da drunter sind, eben auch eine Beziehung zur alten Friedensbewegung hatten. Und da wird es dann auch ein bisschen kompliziert. Also ich war ja auch auf dem einen oder anderen Ostermarsch. Aber wenn man im Nachhinein draufschaut auf die Friedensbewegung, gab es eben auch durchaus ein anti-amerikanisches Grundressentiment. Das gesagt, dazu gab es auch historische Gründe, zum Beispiel die vielen Interventionen des CIA in Südamerika, die Unterstützung vieler Putsche. Aber gleichzeitig gab es diese Grundskepsis nicht gegenüber der Sowjetunion. Das lag auch daran, dass die DKP in der Friedensbewegung eine große Rolle gespielt hat. Und da hat man Moskau eher als Freund gesehen und dann auch gerne mal übersehen, dass dann zum Beispiel Moskau eben auch in Afghanistan einen langen Bürgerkrieg und einen imperialen Krieg geführt hat und natürlich auch Osteuropa beherrscht hat. Und diese Asymmetrie, die aus der Friedensbewegung hier rüberkommt, erklärt auch vielleicht so ein bisschen das Alter. Das müsste man tatsächlich nochmal genauer prüfen, aber das scheint mir auch eine Erklärung zu sein, dass es eben nicht nur eine Frage des Alters ist. Ich bin jetzt 47, was steht mir dann bevor? Sondern eben auch der politischen Sozialisation.
Oliver Nachtwey im Deutschlandfunk Kultur, Professor für Sozialstrukturanalyse an der Universität Basel. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Ich danke Ihnen, Herr Kassel.